Moin, hier ist nochmal Yannick. Wir hatten in der letzten Folge ja schon angeteasert, dass es noch eine Highlight-Folge gibt mit O-Tönen aus dem Podcast. Also falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, hört mal rein. Und ansonsten lasse ich euch jetzt diesmal wirklich, wirklich in dem Sommer mit den O-Tönen. Und wir haben euch nochmal unsere Highlights zusammengefasst aus den Podcast-Aufnahmen mit den Gästen und verschiedene Stimmen eingefangen, die aus unserer Perspektive die letzte Staffel gut zusammenfassen. Wir freuen uns auf euch nach dem Sommer und viel Spaß beim Hören.
Jetzt wirklich abschließend vielleicht auch noch die Frage an Sie. Gibt es etwas, was Sie persönlich ja für sich mitgenommen haben, was Ihre größten Learnings oder Erfahrungen sind, auch aus dem, gerade in dem Kontext, sich wandeln, sich verändern und was Sie vielleicht mitgeben möchten an alle, die zuhören?
Ja, also für mich ist eigentlich am wichtigsten das Thema Personal, also Fachkräfte, auch Führungskräfte zu motivieren, diesen Wandel oder die Transformation mitzumachen, weil es nutzt nichts, wenn man alleine oben im Elfenbeinturm sitzt und große Visionen hat, sondern man muss sie nach unten transportieren. Also die Mitarbeitermotivation, die Mitarbeiterbindung durch transparente und ja, vorsichtige Führungsqualität ist eigentlich für mich das Wichtigste, weil zumindest heute und das Thema KI kommt ja auch immer mehr, wird wahrscheinlich auch noch eine eigene Podcast-Serie sein bei Ihnen. Aber
wir überlegen noch.
Noch, bitte?
Wir überlegen noch.
Das Thema KI, wie gesagt, kommt ja jetzt auch in aller Munde, aber im Moment zumindest wird das Geschäft noch von Menschen gemacht, von Menschen, die miteinander arbeiten müssen oder wollen, miteinander auskommen müssen, miteinander gemeinsam irgendwas erreichen wollen. Und solange das so ist, meine ich, müssen wir eben unsere Fachkräfte mitnehmen und motivieren und an uns binden.
Cool, finde ich super, dass Sie das so sagen, Vorsprung durch Pragmatismus. Ich glaube, das ist ja oft die Herausforderung, die uns in Deutschland vielleicht manchmal fehlt, ohne in die Gesellschaftskritik abdriften zu wollen. Aber da habe ich sehr häufig das Gefühl, dass Konzepte manchmal mehr wert sind als Taten, zumindest im Vorhinein, und dass deshalb vielleicht auch viele Digitalisierungsinitiativen nicht so enden, wie man sie sich vorstellt, auch aufgrund der sehr, 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 sehr schnellen Entwicklungen. Aber naja, ich denke, das ist ein Thema, wo man noch zwei andere Folgen drüber drehen könnte. Ganz abschließend oder auch in Richtung Ende der Folge zu kommen, was waren denn dabei eigentlich Ihre persönlichen Herausforderungen? Jetzt mal ganz abseits der Organisation oder des Unternehmens, was haben Sie vielleicht für sich mitgenommen, was Sie auch noch mal mitgeben möchten?
Die Firma Dehn ist, wie Sie es auch vorhin gesagt haben, ein Hidden Champion. Wir sind sehr regional verankert und wir bewegen uns auf dem Parkett der Internationalisierung und Globalisierung. Und der Standort hier ist ein maßgeblicher Bestandteil, um Europa und auch Teile der Welt zu versorgen. Und der Change-Prozess aus dem regional verankerten Hidden Champion, einen international denkenden, global agierenden, dominierenden Spieler aufzubauen, das ist, denke ich mal, eine gewisse Herausforderung, weil eine Regionalität auch eine gewisse Bodenständigkeit bedeutet, die vielleicht dann heißt, naja, wie reisebereit bin ich denn in der Zukunft? Und das ist sicherlich das Thema. Und die Mischung macht, weil Regionalität, Loyalität ist äußerst wichtig, um die Wurzeln kraftvoll zu halten. Aber auch das Streben zu was Neuem, wo sich die Blätter in die Sonne drehen. Die Neugierde, auf ein Schiff zu steigen und auf neue Ufer zu fahren, versus Dämme zu bauen, um das Alte zu bewahren. Das ist ein Spagat, den hinzubekommen in einem erfolgreichen Umfeld. Das erfordert hier und da Fingerspitzengefühl und ist sicherlich in jeder Firma anders und man muss da auch situativ reagieren, denn ein Playbook dafür gibt es nicht, denn jedes Unternehmen ist individuell, genauso wie die jeweiligen Menschen, die da drin arbeiten und schaffen jeden Tag.
Was kannst du noch vielleicht wirklich abschließend ein, zwei Sachen sagen, die du Menschen oder Unternehmern, UnternehmerInnen mitgibst, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen wollen?
Das Allerwichtigste, lasst euch nicht einschüchtern und lasst euch keine Scheiße erzählen. Ihr könnt das selber verstehen. Es ist in der Technik super komplex, aber in der Frage, was ist es eigentlich und was kann man damit machen, ist es so komplex jetzt auch nicht. Und wer da nur mit Fremdwörtern um sich schmeißt und so tut, als könne man das nur als Guru, der will euch irgendwas andrehen. Da würde ich immer skeptisch werden. Das andere ist aber, und das hängt zwingend damit zusammen, Bitte beschäftigt euch damit, interessiert euch dafür, nicht nur als Anwender. Wir haben gerade dieses Jahr eine Studie gemacht, sehr groß angelegt, wo wir untersucht haben, wie gehen die Deutschen mit KI um. Und das war schlimm, also gerade auch in der Wirtschaft, weil die meisten, je mehr sie KI nutzen, desto weniger verstehen wollen, wie die funktioniert. Alle nutzen Language Models, keiner guckt auch nur mal bei Wikipedia noch nach, was ein Language Model ist. Und das ist gefährlich. Also KI ist nicht ein Wesen oder ein Tool, KI ist eine Werkzeugbox. Und wenn ihr vernünftig Nagel in die Wand kriegen wollt, müsst ihr verstehen, dass man dafür den Hammer nimmt und nicht eine Bohrmaschine oder eine Stichsäge. Und das könnt ihr nur sinnvoll nutzen, ohne euch abhängig zu machen von Dritten, wenn ihr versteht, wofür nutzt man zum Beispiel Generative AI, wofür nutzt man analytische KI, wofür nutzt man RPA, also Robotic Process Automation. So. Was macht man mit dem Hammer? Was macht man mit der Bohrmaschine? Ihr müsst dafür den Hammer ja nicht bauen können. Ihr müsst auch nicht alles selber hämmern. Aber dieses Verständnis, auf welchen Grundlagen funktioniert es und was gibt es für Arten von KI, das ist total wichtig, um es souverän einsetzen zu können und sich nicht abhängig zu machen von irgendwelchen US-Konzernen und sich auch nicht abhängig zu machen von irgendwelchen windigen Anbietern, die einem sagen, nutz unsere Lösung und dann wird alles, also von der Welthunger bis zum Klimawandel, sich in Wohlgefallen auflösen, solange du genug Geld überweist.
Zum Ende stelle ich eigentlich in der Regel immer dieselben Fragen und auch um die kommt ihr auch nicht herum. Mich würde interessieren, was einerseits andere Unternehmen von euch lernen können und wo ihr vielleicht auch noch was von anderen Unternehmen lernen könnt.
Ich lege einfach vor und der Knut ergänzt dann. Was wir wirklich gut können oder gut gemacht haben, ist, wir haben aus meiner Sicht eine wahnsinnig gute Balance geschaffen aus Entfernung und Nähe zum Mutterschiff. Wir sitzen nicht im Mutterschiff, ich mache es an einem physischen Beispiel fest. Wir sind nicht im Mutterschiff physisch, ne? Wir sind aber auch nicht in Berlin. Das heißt, wir können total leicht auch mal Leute, die interessiert sind, einfach einladen zu uns für einen 90-Minuten-Workshop. Und dieses physische Bild kann man eigentlich im Kopf behalten und auf alles kopieren, was die anderen Tätigkeiten auch angeht. So verlieren wir nicht die Bodenhaftung, schaffen es aber trotzdem, uns mit den Themen weit genug vom Kerngeschäft wegzubewegen. Dann, das war der erste Punkt. Der zweite, was wir auch wirklich sehr gut hingekriegt haben, das ist aber gar nicht, sind überhaupt nicht unsere Lorbeeren, sondern vielmehr die von unserer Geschäftsführung. Wir sind wahnsinnig nah an der Firmenstrategie dran und bauen auch selber an der Firmenstrategie mit einen Teil. Das heißt, nichts, was in dem Lab jemals passieren wird, ist entgegen der Firmenstrategie. Ganz im Gegenteil. Sehr viele Dinge, die wir hier vorqualifizieren und tun, liefern ganz konkret Puzzlestücke, um Lösungsanbieter zu werden, was so übergreifendes Ziel in der Transformation unserer Firma ist. Und es passt einfach wahnsinnig gut, was natürlich auch die Akzeptanz von uns steigert und einfach auch sozusagen die Effektivität. Also das passt wirklich total, passt total, total gut. Genau, das sind so die zwei Punkte, die mir immer in den Sinn kommen. Und über die Phasen haben wir ja ausführlich gesprochen. Wir alle haben immer, also man hat sonst auch, wenn man viel über Labs liest, dann liest man im Prinzip immer einen Zielzustand vom Lab und sagt, da will ich hin. Aber den Weg, wie man da hinkommt, den haben wir ziemlich strukturiert und analytisch aufgeschrieben, haben ihn so durchgezogen und es hat richtig gut gepasst. Und wenn sich da mal jemand für interessiert, sowas teilen wir bedenkenlos und stehen da auch total gerne für Rückfragen bereit. Genau. Knut, hast du da noch was
Ich kann den anderen
ergänzen?
Teil der Frage übernehmen. Was wollen wir von anderen oder können wir von anderen lernen? Ich glaube, es wäre total vermessen zu sagen, man kann nur von uns lernen, weil es bei uns gut läuft. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das ist Teil unseres Konzepts, von unserer Offenheit und Neugierde, was auf der Welt draußen noch so passiert. Und ich bin überzeugt davon, wir können ganz viel noch lernen, auch von anderen. Wir tun es natürlich am allerliebsten in Form einer Zusammenarbeit, einem Brainstorming, einem Ideengenerierungsprozess oder irgendwas, was für beide Seiten mehrwertstiftend ist. Und insofern freuen wir uns immer, wenn uns andere Industriezweige, wenn uns andere Firmen auch in unserem Kontext auf uns zukommen und sagen, habt ihr Lust mal drüber nachzudenken, wo gibt es hier Überschneidungen, wo können wir hier vielleicht zusammen irgendwas angehen? Und bei all den Dingen, wo wir das schon getan haben, muss man sagen, wir haben immer jede Menge gelernt, weil es ist halt nie überall gleich. Und gerade in unserem Bereich, glaube ich, gibt es unendlich viele Dinge, die man neu lernen kann, wo man was Neues ausprobieren kann. Und letztendlich steht ja bei uns unterm Himalaya auch immer Exploration Rocks. Das heißt, wir wollen Dinge ausprobieren, wir wollen irgendwas Neues mal testen. Und wo kann man das besser tun als mit anderen? Und deshalb würde ich mir persönlich immer wünschen, viel mehr Sichtbarkeit noch zu kriegen, Leute auf uns zukommen zu lassen, die sagen, auch den Mut haben, hier Himalaya, lasst uns mal drüber nachdenken. Das kann ein Call sein, das kann ein kleiner Workshop sein und ein erstes Kennenlernen identifiziert es meistens schon. Und wenn es ein einfacher Austausch war, ist es auch gut für uns, weil ich glaube, wirklich lernen können wir immer alle voneinander.
Abschließend, mich würde noch super interessieren, die Frage stelle ich eigentlich fast jedem, was jetzt auf deinem Weg für dich die größten Learnings waren. Ich glaube, einige hast du schon mitgegeben, aber vielleicht dann nochmal konkretisiert, was hast du gelernt, was kannst du vielleicht anderen mitgeben oder wo sagst du auch, da könnt ihr noch von anderen lernen?
Das ist viel. Also mutig sein, zahlt sich immer aus und für sich einstehen, zahlt sich auch immer aus und gerade also irgendwie an die Nachfolgerinnen und Nachfolger sozusagen, weil wir einfach sehr stark durch unsere Eltern geprägt sind. Das sind, glaube ich, alle, aber wir sehen das jeden Tag. Das ist sehr intensiv sozusagen, was wir in der Kindheit mitnehmen. Und da sich einfach selber erlauben, sich auszuprobieren und zu gucken, okay, was ist genau mein Weg und wo ist genau mein Platz in diesem Unternehmen oder auch nicht in diesem Unternehmen. Und das dann einfach durchziehen sozusagen. Genau, also das habe ich, glaube ich, das sind so meine Learnings irgendwie und was wir von anderen lernen können.
Gar nichts.
Also ich meine, die das auch so machen quasi, oder also dieses Mutigsein, ich meine, dass ich das so sage, heißt nicht, dass ich das immer war, aber quasi mir wünsche. Und ich glaube, von anderen, ich meine, andere gehen diesen Prozess sehr viel strukturierter an vielleicht, also bei uns ist schon auch wild. Und ich meine, dadurch, dass wir irgendwie so viel machen, ist halt immer wild. Und das darf auch ruhiger und langsamer und strukturierter sein. Ja. Das können wir uns abgucken.
Dann die letzte Frage, was mich natürlich auch riesig interessieren würde, auch gerne persönlich. Was waren jetzt für dich in dieser Zeit, über die wir gesprochen haben, die größten Fehler oder Herausforderungen in der vielleicht auch Entwicklung dahin zur Kundenzentrierung und dahin, dass ihr so digital denkt? Und woraus hast du letzten Endes am meisten gelernt?
Ja, das wäre... Größte Fehler, also es gab eigentlich nur eine Geschäftsidee, die ich habe durch die Finger gleiten lassen, weil ich mich dann einfach nicht getraut habe, das durchzuziehen. Also waren wir vielleicht auch zu früh am Markt. Deswegen daraus gelernt, entsprechend natürlich auch aus Fehlern sollte man lernen. Das heißt, wenn wir irgendwo mal eine Idee haben oder irgendwas, eine Chance sehen, dann probieren wir das Ganze aus und machen das auch. Das habe ich auf jeden Fall daraus gelernt. Also wenn man wirklich vielleicht etwas machen könnte, einfach machen, ausprobieren. Mehr als hinfallen kann man auch nicht. Und ja, eines der größten Learnings ist auf jeden Fall das Thema Alter. Als ich damals mit 24 gestartet bin oder mal einen Auftrag für eine 250.000 irgendwo angeboten habe, wurde man nicht unbedingt ernst genommen. Deswegen kann man schon sagen, das Thema Alter auch bei Vergabe von Projekten oder Prozessen schon immer noch ein Punkt ist, wo man vielleicht nicht immer ernst genommen wird. Und das finde ich persönlich schade, weil gerade junge Menschen sind schon vielleicht vom Gedanken her oftmals weiter. Das merken wir auch bei unseren Mitarbeitenden. Und ich denke mal, auch die sollte man ernst nehmen.
Auch wenn du jetzt schon einiges davon vielleicht auch vorweggenommen hast oder gesagt hast, würde ich trotzdem noch gern die letzte Frage stellen. Und zwar, was waren jetzt in deiner gesamten Historie im Unternehmen und vor allem in deiner persönlichen Entwicklung so die größten Learnings, die du gezogen hast, vielleicht auch die aus Fehlern oder Herausforderungen resultiert sind? Was kannst du da anderen nochmal mitgeben?
Also gelernt, ich würde es erstmal unter bestätigt sagen, einen schönen Satz, den mein Mentor mir immer gesagt hat, der hat gesagt, wenn du, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Unternehmertum, sondern Führungskraft generell, 80% als Führungskraft oder als Unternehmensleiter machst du People-Management. Und ich glaube, das sagt schon viel aus, wie wichtig es ist, mit den Menschen umzugehen, die dich umgeben und wie viel Zeit du auch darauf aufwenden solltest. Das hat sich bewahrheitet tatsächlich in der Übernahme. Früher war ich ja nur eine mittlere Führungskraft mit. Ne, es hat sich multipliziert, definitiv. Das ist das eine. Und das zweite ist das Thema eben Unternehmertum heißt auch immer kreativ neue Wege zu denken. Und ich glaube, das hat sich bei uns auch bestätigt und eben durch diese Krisen und durch diese multiplen Krisen, die wir ja auch jetzt haben, es ist ja nicht nur die eine, die wir haben, sondern viele Unternehmen haben ja auch die Beschaffungskrise, den Krieg, die Pandemie, die Kreativität, die Unternehmertum bietet, da immer neue Wege zu finden. Also das sind so die größten Learnings, glaube ich, die ich ja vielleicht insgeheim wusste oder gehört habe, aber jetzt auch dann wirklich erleben durfte.
Das
vielen Dank für die Einblicke. Zum Schluss stelle ich immer gerne noch so ein bisschen eine persönliche Frage oder auch eine Frage nach eurer Erfahrung und Learnings. Was ist denn das oder was sind die Sachen, wo ihr meint, wo ihr anderen voraus seid, wo andere etwas von euch mitnehmen können und wo solltet ihr vielleicht noch etwas von anderen lernen können?
Ich fange einfach mal an. Ich glaube, dass wir bei Miele oder ich weiß, dass wir bei Miele eine ziemlich starke, schlagkräftige Innovationstruppe zusammengestellt haben. Also wir haben die richtigen Skills mit den richtigen Leuten an Bord und können tatsächlich auch vieles in-house abbilden. Das ist ein riesengroßer Vorteil und habe ich tatsächlich bei anderen Unternehmen in so einer Vielfalt noch nicht gesehen. Die große Herausforderung, ich glaube, das hat Martin eben, das hast du eben auch schon angesprochen, man hat in der heutigen Welt einfach, in der heutigen Zeit einfach die Herausforderung, man muss dieses Schiff quasi auf Kurs halten, aber gleichzeitig den Kurs ändern. Und wie kriegt man dieses, ich hau mal wieder ein Passwort rein, Ambidextrie, wie kriegt man das halt hin? Also gleichzeitig quasi das tägliche Doing irgendwie am Laufen halten, aber auch gleichzeitig nach vorne schauen. Das ist echt eine sehr große Herausforderung, die ich wahrnehme.
Was wir richtig gut können, denke ich, bei Miele ist Qualität liefern. Das meine ich jetzt nicht einfach nur so, sondern das merke ich in der täglichen Arbeit mit diversen Kolleginnen und Kollegen. Qualität bestimmt unser Tun und das merkst du auch in den Ergebnissen. Ja, das schränkt manchmal ein, wenn du schnell lernen möchtest, aber das ist ein Punkt, wo ich auch durch meine Zeit bei Miele jetzt merke, wenn ich andere Produkte in der Hand habe, die nicht unsere Marke tragen, wo ich mir denke, da hat aber jemand nicht richtig drüber nachgedacht. Und dieses richtig drüber nachdenken, was ich meine, was hinter dieser Qualität steckt, das sind die verschiedenen Facetten, die Karl anspricht, von natürlich einem starken Innovationsteam, was sehr vielfältig ist. Das ist aber auch die Ingenieursleistung, die dahinter steckt, wenn die Dinge mal in Platinen oder in Metall gegossen werden. Und das beides zu kombinieren, das ist, glaube ich, der größte Trumpf, den die Firma hat. Zusätzlich zu diesem Thema der Beidhändigkeit, was Karl angesprochen hat, da kommen alle anderen nicht dran vorbei. Das trifft uns alle. Unsere Antwort darauf wird mit Sicherheit damit zu tun haben, dass wir es schaffen, Qualität, die wir liefern, mit diesen verschiedenen Perspektiven der Innovation irgendwie zusammenzubringen.
Und auf der persönlichen Ebene, was waren jetzt bei euch persönlich die größten Learnings? Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne die Fehler, die ihr jetzt in eurem Berufsumfeld bei Miele erlebt habt.
Die Fehler im Berufsumfeld, ja. Darüber redet man in Deutschland total ungern, ich weiß. Ein Fehler ist, wir haben zum Beispiel uns an einem Unternehmen beteiligt, wo wir große Visionen hatten, die diese Beteiligung motiviert haben und haben am Ende festgestellt, dass das, was wir als Zielbild hatten, wenn ich jetzt wir meine, meine ich die Innovationseinheit, dass das nicht hundertprozentig matcht mit dem, was der Fachbereich als Ziel hat, basierend auf dieser Produktkategorie, über was wir da gesprochen haben. Und da ist leider sehr viel Zeit und Aufwand reingeflossen in ein suboptimales Ergebnis. Es hat mit vielen Gründen zu tun. Es hat mit Kommunikation zu tun, natürlich auch mit ein paar Silo-Eigenschaften, die auch in jeder Organisation vorhanden sind, mit interner Politik, mit ganz, ganz viel hat das zu tun. Also es gibt nicht den einen Grund, warum das nicht gut gelaufen ist. So als Learning daraus würde ich mir persönlich wünschen, stärker, früher, offener zu kommunizieren mit allen Beteiligten. Was wollen wir? Nämlich dieses Schiff auf Kurs halten, aber trotzdem den Kurs ändern, um Karls Wording da aufzugreifen. Und das passiert nicht, wenn wir alles so machen, wie wir es die letzten 125 Jahre gemacht haben. Also wir stehen natürlich, wie alle Spieler auf dem Markt, vor einem gewissen Umbruch, den diese Umstände, die wir eben beschrieben haben, bringen. Und dafür müssen wir halt auch Neues zulassen. Ja, das würde ich mir persönlich wünschen, also mutigere Entscheidungen auch mal gehen zu wollen. Und ja, Karl, wie ist bei dir? Hau mal einen Fehler raus oder einen Fehlschlag.
Ich glaube, Martin, mit dem Thema Mut triffst du es schon sehr genau. Ich habe vor gut einem Jahr bei Miele angefangen und wir sind eine sehr schlagkräftige Truppe. Wir haben alle Skills, wir haben die richtige Struktur, was, glaube ich, sehr wichtig ist, das Ganze auch mit Leben zu füllen. Und Innovation lebt halt von Mut. Ich glaube, das war tatsächlich mein größtes Learning, noch mehr die Organisation zu challengen und noch hartnäckiger zu sein und sagen, warum machen wir das jetzt eigentlich so? Und man kann es eigentlich auch anders machen. Da tatsächlich diese Kombination aus, ja, Mut und tatsächlich Hartnäckigkeit. Das ist eigentlich mein größtes Learning aus 2023.
Was waren deine größten persönlichen Learnings in dem Prozess, also in den ganzen Prozessen, die du begleitet hast, von der Gründung, vielleicht auch in der Schnittstelle zwischen Corporate und jüngerer Einheit? Ja, was war einfach da die Sachen, die für dich die größten Aha-Momente waren?
Also grundsätzlich ist, glaube ich, die mediale Aufmerksamkeit auf Gründer immer dann, wenn sie erfolgreich sind oder nicht. Dann sieht man immer so punktuelle Aufnahmen. Aber ehrlicherweise ist das Leben immer ein Auf und Ab. Und ehrlicherweise zweifelt man sehr, sehr oft an dem, was man tut und weiß eigentlich nie so richtig, ob es jetzt wirklich ist oder nicht. Ganz ehrlich. Ich hatte jetzt diese Woche 4 Tage super Freude. Jetzt habe ich heute mitbekommen, okay, es war schiefgelaufen und das bedeutet jetzt potenziell Herausforderungen für unsere Revenue Generation. Und ne, auch Nextlog. Dieses letzte halbe Jahr war hervorragend und wir haben plötzlich gemerkt, dass es funktioniert. Aber das halbe Jahr davor hatten wir 0 Leute, die irgendwie gesagt haben, ich bezahle es dafür. Wir hatten 2 Pilotkunden, die gesagt haben, hey, das könnte ganz spannend sein. So, dann haben wir was gebaut, es kam nicht so richtig an. Dann haben wir uns hingesetzt und haben ein bisschen Code selber geschrieben. So, ne, wir haben uns das selber beigebracht und haben überlegt, ne, was können wir tun? Geld war knapp, deswegen mussten wir irgendwie kreativ werden. Und dann ging es plötzlich aufwärts, weil wir gemerkt haben, okay, das kommt jetzt plötzlich besser an. Immer dieses Auf und Ab und immer dieses mit dem Kunden und Ablehnung und damit klarkommen, ist was, womit was man wirklich persönlich lernen muss und wo man auch mit umgehen muss. Ja, und ich glaube, es ist eine ganz, ganz schwere, es ist eine ganz, ganz schwere Gratwanderung zwischen, habe ich jetzt noch Grit und ziehe es einfach durch, ne, weil ich weiß, dass es noch erfolgreich sein kann, oder reite ich ein totes Pferd? Und ne, das habe ich sehr stark für mich persönlich gelernt, dass das tatsächlich bei jedem Venture immer gleich ist und ich mich jedes Mal frage, ist es jetzt ein totes Pferd oder schaffen wir es noch?
Letzte Frage an dich und vielleicht auch spannendste Frage für die Zuhörenden. Was waren für dich dabei die größten Learnings und, wenn du so offen sein möchtest, auch die größten Fehler, die du gemacht hast?
Ich glaube, ich habe über die Jahre viele Fehler gemacht, wenn man wahrscheinlich mein Umfeld fragen würde. Einige Fehler habe ich vielleicht für mich auch selbst entdeckt. Ich glaube, dass es die Wichtigkeit jedes Einzelnen nochmal präsent zu haben, die auch noch so einfache Tätigkeit, zum Beispiel von einem Dokument einzuscannen, was ja heutzutage immer noch üblich ist, bis hin zu unternehmerische, wichtige, millionenschwere Entscheidungen zu treffen, dass jeder Mitarbeiter ein ganz wichtiger Baustein im Unternehmen ist und dass das fürs gesamte Gelingen unabdingbar ist, das nochmal realisiert zu haben und dadurch vielleicht einige Fehler gemacht zu haben in der Vergangenheit, das hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Und zwar ein Familienunternehmen, was tatsächlich auf Familie lebt und was uns vielleicht auch unterscheidet. Wir sind jetzt natürlich kein Wohlfahrtsverein, wir müssen auch wirtschaftlich arbeiten, aber wir versuchen trotzdem als Basis den Mitarbeiter im Fokus zu haben. Und ich glaube, dass wir dadurch auch Erwartungen, die Mitarbeiter an uns als Arbeitgeber haben, besser erfüllen können, als wenn wir von oben herab dann Dinge vorgeben, die letztendlich nichts mit den Erwartungen der Mitarbeiter zu tun haben. Und wir können uns auf jeden Fall da sehr, sehr dankbar ja auch zeigen, weil wir uns über eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit, und das dürfen wir auch erfahren, auch was die Patientenzufriedenheit angeht, wirklich sehr, sehr freuen. Wir haben im medizinisch-therapeutischen Bereich, so wie das mit der Schulnote ausdrückt, zwischen 1,5 und 1,7, was für eine Patientenzufriedenheit letztendlich...
So gut war ich nie in der Schule.
Ja, ich auch nicht, und deswegen bin ich froh, dass ich in einem Unternehmen arbeiten darf, wo es so ist. Und ja, es funktioniert nur mit einem guten Team. Es funktioniert nur, wenn man weiß, dass man selber fehlerhaft ist und dass man nicht alles wissen kann und man auch nicht alles wissen muss und dafür aber gemeinsam immer den besten Weg wählt, das beste Ergebnis aus dem Sammelsurium an Ideen und dabei, glaube ich, eine Zukunft gemeinsam entwickeln können, die nicht allein meine Zukunft ist, sondern eine Zukunft des Teams ist und das Ganze eben in dieser Unternehmensseele mündet, die ich am Anfang nochmal beschrieben habe, dass wir einfach den Sinn in unserer Tätigkeit erkennen und dann, glaube ich, ist man weniger fehleranfällig, weil nicht nur die eigene Idee da ins Spiel kommt.
was können Sie noch vielleicht von anderen Organisationen lernen? Was können andere Organisationen von Ihnen lernen? Und wo haben Sie jetzt auf Ihrem Weg, insbesondere bei ThyssenKrupp, Fehler gemacht? Woraus haben Sie gelernt? Was möchten Sie da noch mitgeben?
Also, was können wir von anderen Organisationen lernen? Wir gucken uns durchaus andere Organisationen an und schauen uns an, was die machen. Wir waren letztes Jahr in den USA und haben uns andere Organisationen mal angesehen und geguckt, wie die mit insbesondere digitalen Lösungen arbeiten und wie weit die auch schon denken. Mhm. Und was ich dort gelernt habe, natürlich gibt es immer andere Software, das wird auch immer so sein, aber es gibt schon eine sehr große Offenheit in anderen Ländern solchen Technologien gegenüber und auch keine Angst, diese Technologien zu nutzen. Das ist etwas, wo wir insbesondere in Westeuropa doch etwas zurückhaltend sind und auch ein Stück weit uns selber hemmen. Da muss man mutiger sein, um solche Dinge zu tun. Und das ist auch etwas, was ich jedem empfehlen kann, wenn er so einen digitalen Weg einschlägt. Nicht jeder Schritt, den man da macht, wird morgen zu einem Business Case führen, sondern man muss bei der ganzen Sache immer bedenken, dass nicht nur der Mitarbeiter sich umstellen muss, sondern auch der Kunde sich umstellen muss. Und bis man diese ganzen Umstellungen erlebt hat, und das unter normalen Marktbedingungen, kann es etwas länger dauern. Das heißt, was ich mitgeben kann an dem Thema ist, dass man bei so einer Sache an einer Strategie festhält, dass man sich nicht nervös machen lässt, sondern hier auch konsequent daran weiterarbeitet und die Zeit sich nimmt, diese Dinge auch wirklich umzusetzen. Man muss die Mitarbeiter mitnehmen und das kann auch durchaus länger dauern. Man muss aber auch den Kunden mitnehmen. Und der Kunde muss am Ende des Tages, und ist das Wichtigste, die Rechnung bezahlen. Also sollte der Kunde davon überzeugt sein. Also ist es ganz wichtig, dass man den Kunden mitnimmt. Das kann länger dauern. Das sind so Dinge, wo ich auch selber manchmal feststelle, wir sind etwas ungeduldig bei solchen Dingen, müssen aber auch erkennen, wir müssen der Sache einfach Zeit geben. Und dann funktioniert das. Der wichtigste Punkt ist für mich eine klare Strategie, ein Festhalten an der Strategie, ein regelmäßiges Überprüfen der Strategie. Und dann ist man auf dem richtigen Weg und dann braucht man ganz einfach nur Führungskräfte, die dieses Thema auch führen, daran glauben und dann auch entsprechend der Erfolg sich.
Vielen, vielen Dank für die coolen, offenen Einblicke. Ganz abschließend, ich meine, man merkt es bei dir, du brennst für das Thema, du brennst doch für die NWS. Aber jetzt würde mich einfach nochmal interessieren, was macht dir am meisten Spaß daran? Was hast du auch an dem Prozess für dich gelernt und was hat dir dabei am meisten Spaß gemacht? Warum brennst du auch weiterhin für die ganze Thematik?
Das ist gar keine so einfache Frage. Ich glaube,
wenn jetzt Schweigen kämen würde, wäre es blöd.
Ja, nee, ich glaube tatsächlich, dass ich eine relativ moderne Rolle von dem CFO vielleicht einnehmen kann. Ich habe wahnsinnig viel gesehen in meinem Leben, war im deutschen Mittelstand unterwegs bei unglaublich vielen Unternehmen und habe da unterschiedlichste Praktiken gesehen. Und was mir persönlich gefällt, ist, dass wir gestalten in dem Zusammenhang und dass wir nicht verwalten. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte nicht irgendwie irgendwas verwalten. Es geht nicht darum, irgendwie die Asche weiterzugeben, wie sie ja in einem ganz anderen Kontext auch als Bomben genannt wird, sondern ich möchte mit meinem Teilbereich dazu beitragen, dass wir als NWS in die Möglichkeit kommen, dass wir hier Themen weiterentwickeln, dass wir Innovationen am Markt positionieren können und dass wir als Unternehmen niemals stehen bleiben. Stehen bleiben ist so ein Punkt wie zurückgehen in Anführungszeichen, sondern unser Ziel und das, was eigentlich am meisten Spaß macht, ist, dass wir einen Schritt vor den anderen sein möchten. Und das schaffen wir nicht immer, das schaffen wir aber auch oft. Also ich habe es ja vorhin bereits auch gesagt, ein anderes Steckenpferd ist bei mir beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit. Wir waren die Ersten, die sich mit dem Thema Klimaneutralität beschäftigt hatten und die damals, nachdem wir dann auch unsere CO2-Emissionen eingespart hatten, das den restlichen Teil kompensiert haben über Projekte in Asien. Und das wird uns keiner mehr wegnehmen. Wir werden auf alle Zeiten sagen können, wir waren damals der erste klimaneutrale Sicherheitsdienstleister. Und die Thematik, vielleicht nicht nur diesen einen Vorteil, sondern jetzt auch hier wieder so einen Vorteil zu generieren und vielleicht am Ende des Tages mit der MWS für die MWS noch ganz, ganz viele Vorteile zu generieren, wo wir einfach immer einen Schritt von den anderen sind, das macht einfach Spaß.
Thank you.